Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo, herzlich willkommen bei Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Klimaschutz ist eine Überlebensfrage der Menschheit, heißt es immer und ist auch so. Man fragt sich daher aber manchmal, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Wieso nicht viel schneller und mit mehr Nachdruck gehandelt wird. Ich meine, wir sind die Generation, die über enormes Wissen verfügt, mehr als jemals zuvor. Und damit natürlich auch über die Mittel und die Instrumente verfügen, die unseren Planeten schützen könnten. Es scheint, als sei es eher eine Frage des Willens, in Technologien und Innovationen zu investieren. Ideen und Konzepte dafür gibt es schon. Und einige stellt uns Klimaexperte und Diplom-Meteorologe Sven Plöger vor. In seinem neuen Buch Besser machen, das er zusammen mit dem Deutschlandchef von World Vision, Christoph Waffenschmidt, geschrieben hat. Und Sven Plöger ist heute mein Gast in Grad Global. Hallo Sven.
Ja, hallo Anja, ich grüße dich sehr.
Sven, wir duzen uns, weil wir kennen uns schon über viele Jahre hinweg beim WDR. Nur, richtig, dass wir hier niemanden irritieren
mit dem Genau.
Sag mal, besser machen lautet der Titel von deinem aktuellen Buch. Das klingt sehr lösungsorientiert. Fehlt dir manchmal in der ganzen Klimadebatte ein optimistischer oder lösungsorientierter Blick in die Zukunft?
Ja, absolut. Also das Hauptproblem ist natürlich, wir stehen da einer echten Problematik gegenüber. Und weil die so groß ist, neigen wir natürlich dann dazu, irgendwelche dystopischen Apokalypse-Beschreibungen an den Anfang zu stellen. Und dann haben wir oft am Ende so viel Sorge und Angst, dass wir das alles nicht schaffen, dass wir im Kopf schon ein bisschen aufgeben. Und ich glaube, diesen Fehler darf man nicht machen. Und deswegen halte ich es für so wichtig, optimistisch zu bleiben. Wenn ich einen Einschub schon gleich an der Stelle machen kann. Ich versuche das aber nicht durch naiven Optimismus sich tragen zu lassen, indem man einfach sagt, na ja, wird schon irgendwie gut gehen, kommt vielleicht alles nicht so schlimm. Das ist nicht der Gedanke dahinter. Ich nehme das hoch ernst. Ich sehe die wirkliche Problematik. Aber ich glaube, im Kopf muss eine Startposition da sein, die uns sagt, wir haben viele Möglichkeiten, wir haben das Klima über Jahre in negativer Weise beeinflusst, also wir haben eine Auswirkung drauf und wir können ja dann auch eine Auswirkung in positiver Weise erzielen. Und es gibt eben viele Dinge auf dieser Welt, wo, wenn man genau hinguckt, man auch positive Entwicklungen sehen kann. Und darauf den Blick zu lenken und eine bestimmte Stimmung in die Köpfe zu tragen. Das war so ein bisschen das Ziel auch dieses Buches, besser machen.
Jetzt ist es natürlich nicht so ganz leicht, in die Zukunft zu blicken und exakt zu bestimmen, was da auf uns zukommt. Okay, ihr habt jetzt schon ein paar Dinge ausmachen können, sprechen wir gleich drüber. Aber dieser Blick in die Zukunft, der wird ja auch immer wieder in Frage gestellt, wie genau man etwas bestimmen kann. Weißt du ja als Wetterexperte
ja, so.
Ich meine, wie weit kann man das Wetter sicher voraussagen?
Also deswegen werde ich ja manchmal auch Meteorologe genannt und dann gucke ich immer mit ganz traurigen Augen aus der Wäsche. Nein, man ist ja für den Folgetag ist man mittlerweile bei über 90% richtiger Vorhersage und das zeigt, dass man sehr gut verstanden hat, wie die Wetterentwicklung geht. Danach wird das alles sehr komplex, weil natürlich ganz viele verschiedene Prozesse in dieser komplexen Atmosphäre stattfinden, die sich alle beeinflussen. Wenn man das physikalisch ausdrücken würde, würde man das Wort wählen, determiniertes Chaos. Das heißt, ganz viele Teilchen stoßen ständig zusammen und machen dabei irgendwas, beeinflussen sich gegenseitig. Für uns beim Draufschauen entspricht es dem Chaos. Viele haben vielleicht schon mal bei der Chaos-Theorie von dem Schmetterlingsflügel in Australien gehört, der am Ende bei uns dann einen Sturm verursachen kann. Und uns erscheint das undurchdringlich, aber am Ende sind all diese Zusammenstöße determiniert. Und weil alles miteinander wechselwirkt, auf den unterschiedlichsten Zeitskalen, also zwischen einer kleinen Wolke, die vielleicht eine halbe Stunde existiert, bis hin zum grönländischen Eis, was Zehntausende von Jahren existiert, wirkt alles miteinander. Und dass wir das überhaupt können, dass wir überhaupt für die nächsten Tage, übrigens heute für den dritten Tag so gut wie 1985 für den Folgetag, also es verbessert sich auch, Vorhersagen zu machen, das ist toll, das macht Freude, aber man muss eben Wetter und Klima unterscheiden.
Genau, also wenn wir jetzt das uns anschauen, Hitze, Hochwasser, Starkregen, ist das denn noch Wetter oder ist das schon Klima?
Das ist genau der Punkt. Beim Wetter ist es einfach, geht es um das tägliche und übrigens auch fühlbare Geschehen. Also wenn es stürmt, zerzaust seine Frisur, wenn es heiß ist, schwitzt man, wenn es kalt ist, friert man und diese Dinge. Das heißt, es ist spürbar, Wetter ist fühlbar. Wetter im Extremfall eines Unwetters hat eine dramatische Emotionalität. Ich glaube, wir werden sicher gleich auch noch mal über die Flutkatastrophe sprechen. Und dann haben wir eben die andere Seite, das ist die Statistik. Also Klima selber ist Statistik des Wetters. Wir gucken über einen langen Zeitraum, man nimmt mindestens 30 Jahre, so hat das die World Meteorological Organization, die WMO, die Weltmeteorologieorganisation festgelegt, damit man genug Daten hat, um eben auch einen Trend zu sehen. Und wenn man sich diesen Trend dann anguckt, kann man eine Aussage treffen. Also, wenn man es übersetzt, Klima ist gemitteltes Wetter. Klima ist die Statistik des Wetters. Und das können wir freilich nicht fühlen. Und deswegen ist emotional Wetter ganz nah an uns dran und Klima irgendwie ganz weit von uns weg. Wenn wir jetzt Klimaprojektionen in die Zukunft machen, dann gucken wir die statistische Entwicklung an. Dann gucken wir nicht, wo es am 2. Mai 2067, also das Datum habe ich jetzt gewählt, weil ich da 100 werde, wo ist da welches Tief, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Aber wie verändern sich Zugbahnen von Tiefs von heute bis da, das lässt sich statistisch begründen. Und dann, und das ist jetzt fast...
Was kann man daraus ableiten? Genau. Das ist ja das Wichtige.
Genau, das ist völlig richtig. Und da würde jetzt die nach dieser kleinen Vorrede die Antwort auf deine Frage entstehen. Also nochmal, Wetter und Klima müssen wir unterscheiden. Ja. Klima ist Statistik des Wetters. Und jetzt wird aber auch klar, wenn sich das Klima verändert, muss sich das Wetter verändern und auch umgekehrt. Das heißt, organisch hängt beides zusammen. Früher hat man immer den Satz gesagt, weil du ja auch sagtest, ist es jetzt Wetter oder ist es Klima? Früher hat man immer den Satz gesagt, ein einzelnes Unwetter, wie auch die Flutkatastrophe, ist ein Unwetter. Das ist sie natürlich auch. Aber wenn man dann die bereit ist, im Kontext Klimawandel einzuordnen, sprich, werden Unwetter heute oder in Zukunft stärker oder werden sie heute oder in Zukunft mehr, also häufiger, als wir das bisher erleben, dann haben wir eine Klimaaussage getroffen. Und genau das ist möglich. Wir erleben in den letzten Jahren eine Häufung und bei einigen Parametern auch eine Verstärkung von Ereignissen, von Extremereignissen. Und das ist auch ganz normal. Wenn du ein Klima in einen neuen Zustand bringst, dann werden andere Dinge als vorher gewöhnlich. Und damit werden die Randbereiche, Extremwetterbereiche eben auch sich häufen. Das ist für alle mathematisch Interessierten, die Lust haben, sich mal vor eine Gauss-Kurve zu setzen und an die Flanken zu schauen, dann werden sie sehen, die Flächen unter den Flanken werden überproportional größer. Jetzt rede ich wieder vernünftig und für alle verständlich. Das bedeutet, Extremwetter nimmt überproportional zu, wenn man das Klima verschiebt.
Ja, und jetzt hast du gerade natürlich das Unwetter oder die Flutkatastrophe hier bei uns in Deutschland angesprochen. Ich würde aber ganz gerne eher den Blick in die Welt richten, weil das Klima ist ja nicht national begrenzt oder beschränkt. Wir haben das jetzt hier zu spüren bekommen, aber wir müssen ja auch global denken. Ne, wie bewertest du da aktuell die Anstrengungen auch der Vereinten Nationen, dass sie global handeln? Oder meinst du, die meisten sind doch eher noch begrenzt in ihren Maßnahmen und Interventionen innerhalb der eigenen Ländergrenzen oder europäischen Grenzen?
Also das ist natürlich immer ein menschliches Problem. Das globale Denken kann man sehr theoretisch machen, wenn es aber dann darum geht, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, wo alle an einem Strang ziehen. Also in dem Fall 194 Länder, unterschiedlicher geografischer Lage, unterschiedlicher Kultur, ganz unterschiedlicher Wirtschaftskraft. Dann kann man sich innerhalb von ganz kurzer Zeit vorstellen, dass das unglaublich schwierig ist, da zusammenzukommen. Und das erleben wir genau. Die größte gesellschaftspolitische Herausforderung beim Umgang mit dem Thema Klimawandel ist ja, dass wir uns einig werden, um Rahmenbedingungen festzulegen, die uns allen gemeinsam nutzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Glasgow guckt, also nicht mehr jetzt gucken, dann guckt man hinterher, aber wenn man kurz in die Vergangenheit schaut, zum Klimagipfel, zur 26. COP, die Conference of the Parties, das sind immer die Klimagipfel, dann hat man eigentlich von Antonio Guterres eine, wie ich finde, perfekte Aussage am Ende gefunden, als er sinngemäß gesagt hat, Das Ergebnis dieses Klimagipfels war das, was die Gesellschaft nach heutigem Stand in der Lage ist zu erreichen. So, und wenn so ein Satz fällt, wie gesagt, das war sinngemäß, dann sagt er damit im Grunde genommen, wir sind weit hinter dem zurückgeblieben, was wir eigentlich tun müssten. Und das passiert im Grunde jedes Jahr wieder erneut. Und das ist das für mich auch wahnsinnig Tragische. Ich bin ja als studierter Meteorologe, ich habe das studiert, ich verstehe also ein bisschen Zusammenhänge, ich bin mit der Klimaforschung ständig im Austausch. Mir kommt es manchmal so vor, als würde ich vor einem beginnenden Blockbuster sitzen. Also ich gucke Fernsehen, ja, und dann gucke ich in diesen Monitor und da läuft jetzt ein Blockbuster. Das sind diese dramatischen Filme. Am Anfang fangen die immer ganz seicht an. Irgendwelche Protagonisten machen irgendwelche Belanglosigkeiten und sind dabei irgendwie glücklich und merken einfach nicht, was auf sie zukommt. Und du als Zuschauer weißt, sonst bräuchte es den Film auch gar nicht, da passiert gleich was ganz Dramatisches und der Spannungsaufbau läuft über diesen Moment, dass du dich fragst, ja Mensch, Kind, merken denn diese Leute nicht, wo sie stehen? Und so komme ich mir als Meteorologe oft vor, wenn ich auf die Welt schaue. Merken wir denn nicht, wo wir stehen? Warum hängen wir gegenüber dem, was physikalisch klar ist, wo wir wirklich die Notwendigkeit haben, warum hängen wir so weit zurück? Warum schaffen wir es nicht, wirklich die Rahmenbedingungen zu machen? Warum rasen wir förmlich auf eine längst erkannte und gesehene Mauer zu und sind immer noch nicht bereit, in dem Rahmen, der notwendig wäre, zu handeln? Und das ist für mich auch anstrengend teilweise.
Jetzt stellst du das natürlich als Frage. Man könnte ja mal darüber nachdenken. Also 194 Länder müssen sich einigen und zum Beispiel war ja statt Ausstieg aus der Kohle wollte vor allen Dingen China, dass die Formulierung in Abbau geändert wird, also eine Relativierung. Aber inwiefern kannst du denn vielleicht auch nachvollziehen, dass einige Länder vielleicht diese Einschränkung haben wollen, um sich entwickeln zu können?
Natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn man gedanklich auf dem Stand bleibt, dass Entwicklung in der Weise geschehen muss, wie sie in der Vergangenheit geschehen ist. Wenn wir uns so weiterentwickeln wollen, dann haben wir aber das Problem, dass wir den Ast, auf dem wir sitzen, absägen. Und wenn der ab ist, fallen wir alle runter und mit ein bisschen logischem Nachdenken ist sofort erkennbar, diesen Weg werden wir aus physikalischen Gründen einfach nicht gehen können. Und wenn wir ihn doch gehen, haben wir ein riesiges Problem. Die Chinesen, in dem Fall hast du sie genannt, weil sie sich so entschieden haben und alle anderen Länder auch. Das heißt, das kommt mir manchmal so ein bisschen so vor wie bei dem Coronavirus. Bei Corona haben wir ja auch wirklich verschiedene Aspekte, die da laufen. Der oberste Aspekt ist natürlich, Gesundheit zu schützen. Der zweite Punkt ist, wir müssen verstehen, was mit dem Virus passiert. Das ist nicht immer einfach, weil es neue Varianten gibt, weil viel nachgedacht wird, weil es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und am Ende muss man eine politische Entscheidung treffen, die berücksichtigt, was ist epidemiologisch wichtig und was ist aus anderen Gründen wichtig. Aber am Ende steht natürlich schon der Gesundheitsschutz irgendwie über allem anderen. Weil wenn das Ganze tragisch endet, haben wir keinen Erfolg mit all unseren anderen Wünschen, die berechtigterweise da sind. Und genauso ist das beim Klima. Ich habe ja eine Realität. Die Realität ist ein Planet, der hat eine bestimmte Größe und auf diesem Planeten wird uns eine bestimmte Menge an Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wir haben Luft, wir haben Wasser, das ist gut und wichtig, sonst gäbe es uns nicht. So, und dann haben wir für meinen Begriff immer darunter anzuordnen, unser Wunschkonzert, was wir alles gerne hätten und wollen und wie wir unser Leben gestalten wollen, damit es irgendwie uns gefällt. So, und da wachsen unsere Ziele, unsere Wünsche immer weiter. Wenn die aber irgendwann oberhalb der reellen zur Verfügung stehenden Dinge auf der Erde liegen, dann kommt dabei raus, wir sind nicht nachhaltig. Das ist die Übersetzung. Wunschkonzert größer als das, was die Erde zur Verfügung stellt. Und dann wird es schwierig. Und wenn wir jetzt nachgucken, sind wir bereits, Wunschkonzert ist drüber. Wir haben im Moment den Zustand, dass wir weltweit 1,75 Erden verbrauchen. Also die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden.
Ja, aber Sven, da muss ich ja nochmal kurz, aber da muss ich ja kurz reingehen, weil dieses Wunschkonzert kommt ja vor allen Dingen von den Ländern der Nordhalbkugel, ja, von den Industrienationen. Also das Bild hängt ja insofern so ein bisschen mit Corona, weil es doch sehr ungerecht verteilt ist. Also das wäre ja so, ne, wir verursachen die CO2-Emissionen und die Ressourcen und in der Nordhalbkugel und in der Südhalbkugel sind die Leidtragenden. Das, also deswegen, das müssen wir auch nochmal sehen.
Ja, vollkommen richtig. Also es ist vollkommen richtig. Also der Punkt, der Vergleich mit Corona war der Grundsatz, dass man einfach eine Notwendigkeit hat, Rahmenbedingungen zu betrachten, sonst kriegt man ein Problem. Und dann gibt es auf dieser Welt tatsächlich die Ungerechtigkeiten. Die 85 reichsten Menschen, die besitzen so viel wie die 3,5 Milliarden ärmeren Menschen dieser Welt. Also 85 versus 3,5 Milliarden. Das heißt, wir haben eine erkennbare Schieflage. Wir sitzen aber am Ende alle gemeinsam in einem Boot. Und wenn wir das nicht verstehen, dann wird die Welt immer aus diesen Ungerechtigkeiten bestehen bleiben. Und dann werden wir immer diese entsprechenden Verschiebungen haben und am Ende auch nicht klarkommen. Das muss uns klar sein.
Vielleicht kannst du das auch nochmal klar machen. Du bist so viel gereist, du warst in so vielen Ländern. In deinem Buch beschreibst du auch einige Beispiele. Was hast du denn erlebt? Wie werden Länder mit dem Klimawandel konfrontiert, die eigentlich gar keine Verursacher sind?
Das ist genau das Problem. Also für mich ein besonders eindrücklicher Besuch war beispielsweise Tuvalu. Tuvalu, das ist im Grunde ein kleiner Inselstaat mitten im Pazifik, wenn man so will, zwischen also den Fidschi-Inseln und Hawaii. Das ist jetzt also ganz riesige Linie und mittendrin ganz klein und versteckt ist Tuvalu. Und das sind Inseln, die ragen nur ein ganz klein bisschen heraus aus dem Pazifik. Und man muss in der Tat mit dem Flugzeug dorthin, auch das habe ich gemacht, es geht nicht anders. Ich habe lange überlegt, ob man da eigentlich hinfliegen soll, auch das ist ja ein Klimaaspekt. Am Ende aber habe ich den Schluss gezogen, wenn du selber mal den Menschen dort begegnest, ich habe sogar eine Audienz beim Ministerpräsidenten bekommen, die sollte 5 Minuten dauern, hat dann 1 Stunde 15 Minuten gedauert, weil wir uns wirklich ganz spannend ausgetauscht haben, weil für uns beide der Blick der jeweils anderen so spannend gewesen ist. Und Inele Sopoaga hat er geheißen, er ist jetzt nicht mehr Ministerpräsident, da gab es mittlerweile Wahlen. Inele Sopoaga saß mir gegenüber und hat gesagt, schauen Sie, wir sitzen hier auf diesen Inseln, wir ragen wenige Zentimeter aus diesem Pazifik, Sie haben bei der Ankunft des Flugzeugs gesehen, alles Wasser und hier können wir leben, das ist unsere Heimat. Und jetzt steigt der Meeresspiegel mehr und mehr aus Gründen, die wir hier ganz sicher nicht verantworten, die verantworten andere, aber wir könnten am Ende die Leidtragenden sein, indem wir unsere Heimat verlieren. Übrigens zum Meeresspiegelanstieg. Man darf jetzt hier nicht das Gefühl haben, dass da einfach die gesamte Insel versinkt und dann ist sie weg. Das würde irgendwann in der Tat passieren, aber das unmittelbare Problem ist beim Meeresspiegelanstieg für die Inseln immer, wenn das ein bisschen höher geht und da im Pazifik ist es erstaunlich viel, 4 Millimeter geht es pro Jahr nach oben. Wenn jetzt eine Sturmflut kommt, und darum geht's, dann werden diese Inseln natürlich immer leichter von diesen Sturmfluten überspült. Und genau dieses Überspülen, das hat natürlich zur Folge, dass man da nicht konsequent leben kann. Weil wenn
die Böden sind salzig. Dann.
Ja, und vor allen Dingen das Haus wird einfach ins Meer gespült. Also ich kann da nicht, es geht einfach nicht. Und das ist die unglaubliche Tragik. Und Inele Sopoaga hat damals gesagt, ich möchte dafür kämpfen und sorgen, dass die Welt begreift, dass es nicht sein kann, dass an einem Ort, wo Menschen leben, die keine Beeinflussung dieser Klimaveränderungen durchführen, vertrieben werden, weil andere einfach den Blick darauf nicht lenken möchten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Andere Staaten gehen durchaus da unten hin, da unten sage ich jetzt im globalen Süden, das soll nicht despektierlich sein, gehen hin und sagen, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Kiribati, da hat man gesagt, ja, wir kaufen jetzt tatsächlich Land auf zum Beispiel den Fidschi-Inseln und wir haben dann für unsere Bevölkerung in einem solchen Fall eine Ausweichmöglichkeit. Aber das
also ist schon resigniert eigentlich, oder?
Genau. Also Inele Sopoaga hat mir gesagt, er will dafür kämpfen und ein Zeichen setzen, dass wir eben nicht aufgeben. Andere sagen, ja, wir müssen dieses Zeichen setzen, aber was tun wir, wenn die Welt nicht auf uns hört und wir der Welt egal sind? Und diesen Eindruck muss man im Moment gewinnen. Aus den verschiedensten Gründen, und die finde ich tragisch, dann müssen wir ja einen Plan B haben. Also diese Diskussion wird auf solchen Inseln so vehement geführt und wir stehen hier weit ab von der Geschichte und machen uns Gedanken über Sachen, wo ich manchmal denke, Mensch, liebe Welt, wir müssen enger zusammenkommen. Wir müssen die Fähigkeit besitzen, uns auch in andere Regionen reinzudenken. Und wenn ich einmal den Link zur Flutkatastrophe bei uns machen darf, die Flutkatastrophe ist genau ein Zeichen und Es ist schrecklich und ich will da auch überhaupt nicht irgendwie jetzt moralisieren. Ich will nur sagen, wir haben plötzlich Bilder bei uns in Deutschland, die wir uns vorher nur vorstellen konnten in Bangladesch, in fernen Ländern, und plötzlich kommt das an uns ran. Und plötzlich spüren wir die Dinge, die uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren ja vorhergesagt hat. Der Klimawandel rückt auch an uns ran. Wir werden, das muss man sich immer wieder klar machen, ja nicht davon verschont. Und wenn wir jetzt dieses Leid dort an der A sehen, das ist ja fürchterlich. Wenn wir gleichzeitig aber auch sehen, welche Kosten das verursacht, dann liegen wir in einem Bereich von 23 bis 30 Milliarden Euro. So, die müssen aufgewendet werden. Wir wissen ganz genau, diese Ereignisse werden sich häufen. Wenn man auf der Welt sich umschaut, dann sieht man allüberall so außergewöhnliches Pulverisieren alter Extremwetterrekorde. Das ist nicht mal nur bei uns, nicht nur auf Tuvalu, das ist überall. Und die Kosten, die entstehen, werden ja irgendwann so hoch, dass keine Volkswirtschaft die mehr tragen kann. Das heißt, die Notwendigkeit des Handelns spitzt sich ja immer mehr zu, und es gibt ausschließlich Studien, die sagen, mit jedem Euro, den wir jetzt nicht in den Klimaschutz stecken, müssen wir, je nach Studie, 2 bis 11 Euro zurückzahlen. Das ist ja eine riesige Spannbreite zum einen, aber 2 Euro heißt eine Verdopplung. Und das Wort wir ist für mich hier auch immer sehr bewegend, denn wir heißt ja nicht wir persönlich, wir Verursacher, sondern das kann auch heißen die nachfolgende Generation. Und dann fängt das Thema an, junge Menschen sollen die Schäden tragen, die sie gar nicht verursachen. Und das ist dasselbe Thema wie Menschen in anderen Regionen der Welt sollen die Schäden tragen, die sie gar nicht verursachen. Und die Welt muss zusammenkommen. Wir werden in 10, 15 Jahren, wenn ich den Satz noch anhängen darf, wir werden in 10, 15 Jahren darüber staunen, worüber wir heute immer noch in unserer gesicherten Welt, die wir glauben zu haben, wie wir diskutieren. Das ist wirklich etwas, wo wir in 10, 15 Jahren bei weiter extremer werdendem Wetter wirklich sagen, meine Güte, wie haben wir denn schon damals wieder die Notwendigkeiten, die wir eigentlich hatten, verpasst? Und das beschäftigt mich wirklich sehr.
Ja, nicht erkannt. Jetzt ist dein Handy bimmelt die ganze Zeit.
Ich versuche das auszustellen und habe die ganze Zeit beim Reden versucht, darauf rumzudrücken. Und versucht, die Taste zu finden. Das ist auch eine echte Konzentrationsübung. Es bimmelt und trotzdem findest du die entsprechende Taste nicht. Ich mache jetzt ein Komplett-Ausschalten und jetzt wird das vermieden werden.
Aber jetzt nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast. Vor diesem Hintergrund frage ich mich, wie du das denn dann einschätzt, dass wir natürlich hier häufig immer den Zusammenhang aufstellen, dass es schwierig ist, sozial gerecht und ökologisch nachhaltig unsere Welt zu gestalten. Also in dem Sinne, dass die Umstellung auf klimaneutrales Wirtschaften Arbeitsplätze kostet zum Beispiel, ne? Also wenn man dann solche Diskussionen hier hört und du erklärst eben gerade, was es aber lang- und mittelfristig für Folgen haben kann, wenn wir das nicht tun, was macht das dann bei dir? Was löst das bei dir aus?
Das löst einerseits immer Emotionen aus. Es ist schon schwer, Emotionen zurückzuhalten. Auf der anderen Seite muss man es ja sachlich und begreifbar machen. Ich verstehe doch jeden und jede, die in irgendeinem Bereich arbeitet und wo jetzt plötzlich der Verlust des eigenen Arbeitsplatzes droht, weil sich die Welt verändern will. Und dann gibt es Leute, die profitieren von diesen Veränderungen ganz wahnsinnig fürchterlich, und andere, möglicherweise eben man selbst, leidet ganz fürchterlich drunter. Das ist diese Gerechtigkeitsfrage. Warum denn jetzt ich und nicht vielleicht doch lieber andere? Der Punkt ist, die Welt ist in der Rückschau etwas, was sich immer gewandelt hat. Also wenn man heute in einen Zug einsteigt, steigt mit dir gemeinsam auch kein Heizer mehr ein, der die Kohle in den Kohletender des ICE schaufelt, weil dieser Beruf nicht mehr notwendig ist. Dafür gibt es Berufe, die man vor 100 oder 150 Jahren nicht kannte. Das heißt, wir haben einen ständigen Wandel. Das Problem ist nur jetzt, die Transformation muss einfach fürchterlich beschleunigt werden in ganz vielen Bereichen. Und wir werden immer mehr Wandel erleben und damit werden immer mehr Berufe verschwinden und wiederum neue entstehen. Und das geht durch die hohe Geschwindigkeit und durch unseren Wunsch natürlich über eine längere Zeit auch in einem Beruf tätig zu sein, durchaus sehr, sehr schwer vonstatten im Kopf. Man ist dazu nicht unbedingt bereit. Ein für mich aber ganz wichtiger Satz ist, wir müssen uns getrauen, diese Veränderung zu akzeptieren, aber die Politik, glaube ich, neben der Gesellschaft, die immer mitmachen muss, die Politik muss Folgendes erklären. wenn wir eine Transformation benötigen und zum Beispiel aus der Kohle aussteigen, dann haben wir ein Riesenproblem für die Kohlekumpel, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Das heißt, die brauchen natürlich eine Unterstützung, sie brauchen neue Möglichkeiten. Dabei wird oft vergessen, wenn man jetzt auf die Kohle schaut, dass zum Beispiel in der Windenergie Hunderttausende und damit viel mehr Arbeitsplätze verloren gegangen sind durch andere Fehler, die gemacht wurden. Und über die diskutiert man überraschend wenig. Das ist das eine. Dass man aber doch dorthin schaut, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und man darf folgenden Fehler nicht machen. Das ist die falsche Antwort auf die falsche Frage. Das wäre folgendes. Man sagt, weil wir und vor allen Dingen auch der ärmere Teil der Bevölkerung einen teurer werdenden Klimaschutz nicht bezahlen können, weil das auch unfair ist, das ist es auch, müssen wir jetzt im Klimaschutz zurückschrauben. Und damit den Schluss draus ziehen, ja, sägen wir doch lieber den eigenen Ast ab, weil wir ja nicht anders können, weil die Welt so ungerecht ist, weil die Ärmeren das nicht bezahlen können. Und da liegt ein ganz, ganz großer Denkfehler, der taucht für mich immer wieder erschreckend auf. Es ist doch vollkommen klar, wenn wir es nicht politisch in den Griff kriegen, die wachsenden Ungerechtigkeiten aus der Welt auszuräumen, da sehe ich das Zentrum politischer Tätigkeit, die Unterschiede zu minimieren. Wenn wir das nicht schaffen, wird es natürlich immer so sein, dass der arme Teil der Bevölkerung, der wenig emittiert, nachher die Zeche zahlt dafür, dass der reiche Teil, der viel emittiert, durch mehr Bezahlen auch weiter emittieren kann. Das heißt, wir müssen die Ungerechtigkeiten aufheben. Das ist die Wurzel allen Übels. Natürlich wird es Unterschiede geben, das ist doch vollkommen klar, aber die Unterschiede sind halt viel zu groß und die Antwort darf dann nicht sein, gut, wir haben Unterschiede, die kriegen wir nicht in den Griff und deswegen lassen wir jetzt Klima und Umwelt darunter leiden, dass wir das nicht schaffen. Und
dann aber wenn wir diese Ungerechtigkeiten kompensieren wollen, geht das dann über finanzielle Mittel? Also das bedeutet, dass man eben investiert in Projekte, damit sich der globale Süden zum Beispiel grün weiterentwickeln kann, in Solaranlagen zu investieren. Oder ist die Schlussfolgerung, dass wir hier wirklich radikal unseren Lebensstil ändern müssen?
Ich glaube, es muss alles parallel passieren. Ohne Lebensstiländerung werden wir keinen Erfolg haben, Punkt. Das sage ich hier so fürchterlich klar, wie es kein Politiker gerne klar sagt, weil das ist immer etwas, wo man Sorge haben muss, dass man dann nicht mehr gewählt wird. Es wird passieren. Entweder werden wir es selber gestalten, indem wir kluge Rahmenbedingungen machen, oder es wird gestaltet werden durch Bedingungen, die sich dergestalt verändern, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich sein werden. Und das ist der wesentlich unerfreulichere Weg. Mit unserem Verstand bin ich geneigt zu sagen, sollten wir es doch schaffen, einfach konzentriert an den Dingen zu arbeiten, die Wissenschaft zur Grundlage dessen zu machen, was wir dann politisch entscheiden. Da braucht es im Grunde die zentrale Rahmenbedingungen. Derjenige, der die Umwelt verschmutzt, darf nicht reicher werden als der, der sie sauber hält. Ein sehr banaler Satz. Wenn man den zu Ende durchdekliniert, würde man, wenn man sich konsequent dran hält und das auch kontrolliert, auf dieser Welt viele Probleme tatsächlich loswerden. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Punkt, diese Gerechtigkeit. Der zweite Punkt ist aber auch, wir brauchen mehrere Bereiche. Wir brauchen globale Zusammenarbeit. Wir können es uns nicht leisten, immer wieder die Schwächsten noch weiter zu schwächen, damit es uns vermeintlich gut geht. Das ist so wie beim Corona-Impfstoff. Wir gehen hin. Ganz am Anfang hat man das gesehen, als noch großer Mangel war. Wir kassieren allen Impfstoff ein. In anderen Ländern sitzen sie ohne Impfstoff und da kommt die Mutante, dann kommt die Mutante zu uns und wir staunen, dass der Schutz gar nicht so groß ist. Hätte man es besser verteilt, wäre es für alle auch besser gewesen. Wenn wir das übertragen, dann können andere Länder viel gesünder existieren, wenn man sie auch lässt. Wenn ich dir ein Beispiel mit Fliesen und Zwiebeln erzählen darf. Dafür brauche ich aber ungefähr 3 Minuten. Dann würde ich das tun. Dann
ist das ein positives Beispiel? Weil ich finde gerade, wir müssen mal ein bisschen wieder in diese lösungsorientierte Richtung kommen.
Wir müssen lösungsorientiert sein, aber wir müssen dazu begreifen, wo auch wirklich die Fehler liegen, die nicht immer sofort klar sind. Weil wenn man die Fehler nicht begreift, dann kann man auch gar nicht lösungsorientiert agieren. Deswegen mal kurz dieses Beispiel. Ich nehme jetzt Zwiebeln. China und Deutschland und Kamerun. Das sind die 3 Länder, die hier teilnehmen. Und ganz kurz begonnen mit Deutschland. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit, Fliesen zu kaufen und Fliesen zu verlegen. Und damit können Fliesenleger Geld verdienen. So, jetzt versteht man überhaupt nicht mehr, was der Plöger will. Jetzt machen wir den nächsten Satz. In China werden Fliesen viel, viel günstiger hergestellt als in Deutschland. Also, wenn Deutschland keine Schutzzölle erheben würde als Land auf chinesische Fliesen, dann würde die chinesische Fliese nach Deutschland kommen und am Ende wäre vollkommen klar, hier in Deutschland kann kein Mensch mehr Fliesen verkaufen und von Flieserei leben, weil am Ende der Chinese da ist, denn der ist viel billiger. Punkt. Jetzt nehmen wir Kamerun ins Spiel. In Kamerun isst man wahnsinnig gerne Zwiebeln. In jedes Gericht gehören Zwiebeln und deswegen ist es möglich, dass Bauern in Kamerun Zwiebeln anbauen, diese Zwiebeln am Ende auf dem Markt verkaufen, davon Geld bekommen und zumindest ein auskömmliches Dasein haben. Die werden dadurch nicht reich, das kann man sich vorstellen, aber sie können da auskommen. Jetzt kommt wieder Deutschland ins Spiel. Wir in Deutschland, wie auch im Rest Europas, produzieren sehr viele Zwiebeln. Eigentlich gerne mehr Zwiebeln, als wir insgesamt benötigen. Und das bedeutet, dass wir am Ende dann hingehen und uns die Frage stellen, was machen wir mit den überschüssigen Zwiebeln? Und dann bringen wir die zum Beispiel nach Kamerun. Und dann kommen ganz viele billige Zwiebeln aus Europa nach Kamerun, die logischerweise für jeden nachvollziehbar verhindern, dass irgendein Bauer in Kamerun von seinen Zwiebeln noch leben kann, weil wenn die eingeführten aus Europa nur ein Zehntel kosten, kaufen die Menschen, die Zwiebeln wollen, natürlich diese. Jetzt darf ein Land wie Kamerun, das sind jetzt diese ganzen Abkommen untereinander, nicht einfach so Schutzzölle erheben, weil es ja auch Entwicklungshilfe von uns bekommt. So, und damit wird am Ende erzeugt, das ist eine lange Kette, dann wird es ein 10-Minüter, deswegen lasse ich den ganzen Mittelteil jetzt weg. Damit ist es am Ende so, dass wir durch unser Verhalten dafür sorgen, dass im Land Kamerun die Leute nicht mehr von ihrem Erwerb leben können und sich die berechtigte Frage stellen, ja, wo kann ich denn das? Wenn ich das bei mir nicht kann, gehe ich woanders hin. Dann höre und sehe ich die Situation in Europa und möglicherweise bin ich bereit, mein Leben aufs Spiel zu setzen, um Grundlagen für mein Leben zu haben. Jeder sollte sich mal selber fragen, wenn er keinen Schritt mehr weiterkommt und wirklich nicht mehr weiß, wie er seinen Alltag gestalten soll, was er dann für Konsequenzen zieht. Und dann zieht man dort zum Beispiel die Konsequenz, zu uns kommen zu wollen. Und wir haben ein Flüchtlingsproblem, wo wir vorher durch unser Verhalten dafür gesorgt haben, dass die Leute vor Ort nicht klarkommen. Aber ich will die Kette klar machen.
Das ist genau, das ist die wirtschaftliche Kette. Aber das ist ja noch nicht mal die einzige, sondern es gibt ja auch unter dem, was du gerade erzählt hast, natürlich auch klimatische Flüchtlingsbewegungen oder klimabedingte Flüchtlingsbewegungen. Bewegung, wo auch Menschen sagen, bei uns wird es jetzt langsam wirklich gefährlich oder wir können hier nicht mehr wirtschaften, weil bei uns alles zu trocken ist.
Richtig.
Und auch das führt dazu, dass Menschen natürlich zu uns möchten. Ganz und klar. Hier teilhaben. Aber jetzt lass uns doch noch mal kurz, weil wir schon so lang sind, etwa mal so optimistische Lösungen präsentieren, weil ihr habt ja auch Ideen vorgestellt in eurem Buch. Ja. Zum Beispiel, wie man aus dem Engagement eines Einzelnen eine riesige Bewegung entstehen kann. Also wir alle kennen Greta Thunberg, aber was hat Toni Rinaudo geschafft?
Toni Rinaudo, das ist ein ganz faszinierender Mensch, wenn ich es einmal sagen darf. Ich habe den kennengelernt vor 4 Jahren in Äthiopien auf einer Reise mit Christoph Waffenschmidt, mit dem ich ja das Buch zusammen gemacht habe, CEO von World Vision. Und Toni ist Australier. Und der hat vor vielen Jahren gemerkt, dass wenn man in trockenen Regionen wie Äthiopien, aber auch anderen Ländern, ich habe es in Äthiopien erlebt, wie man Pflanzen, die praktisch schon vertrocknet erscheinen, die aber irgendwie noch mit dem Grundwasser in Verbindung stehen, wie man die wieder zum Leben quasi erwecken kann, indem man mit einem Messer hingeht, die konkurrenzierenden Äste, da sind einfach zu viele, die die Pflanze nicht versorgen kann, die konkurrenzierenden Äste abschneidet und die Pflanze dann tatsächlich mit dem wenigen, was sie hat, wieder ergrünen kann. Der wichtige Schritt von Toni war, mit den Leuten vor Ort, die ja von dem Holz auch leben, mit denen darüber Einkunft zu erzielen, dass sie an dieses Holz nicht drangehen und auch ihre Tiere nicht drangehen lassen und einfach Geduld haben müssen, bis diese Pflanzen wieder zum Leben erweckt sind. Daraus sind ganze Wälder entstanden. Ich bin in einer Region in Äthiopien, ursprünglicher Waldland, durch wildes Abholzen, durch menschliche Einflüsse, am Ende zu einem Trocken- und Dürreland mit völlig überhitzten Böden geworden, bin in Regionen gekommen, wo wieder richtige Wälder entstanden sind. Ich hatte teilweise das Gefühl, ich stehe in der Schweiz und ich war in Äthiopien. Und das hat Toni quasi nur mit einem Messer erzeugt, mit Sachverstand und mit Zusammenarbeiten mit den Leuten vor Ort. Was also ist jetzt
profan eigentlich, wirkt man, denkt man
völlig, erstmal. Völlig, ja. Es gibt viele Aktionen, wo für sehr viel Geld Bäume in viel zu trockenen Regionen gepflanzt wurden, dann auch nicht angingen und letztendlich verdorrt sind und wir einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes viel Geld in den Sand gesetzt haben. Aber hier, Entschuldigung, hier durch die Idee, einfach mit dem Messer zu agieren, mit Leuten zu sprechen, den Toni kennt auch jeder in Äthiopien, der muss da durchlaufen und jeder weiß, ah, das ist Toni. Hat übrigens den alternativen Nobelpreis 2018 für dieses FMNR, Farmer Managed Natural Regeneration heißt das Ganze, bekommen. Mhm. Und der Mensch auch selber, ich habe den kennengelernt, der hat glühende Augen im positiven Sinn. Ein ganz lieber, friedlicher, freundlicher, im ersten Moment fast schüchtern wirkender Australier und dann mit einer Energie ausgestattet, seine Idee durchzusetzen und zu bewerben, das ist faszinierend. Und was ist als Kette passiert? Da entsteht also plötzlich ein Wald, die Böden, vorher total überhitzt, werden jetzt kühler, weil sie kühler sind, lässt sich dort wieder etwas säen und auch ernten. Die Bauern vor Ort können diese Ernte tatsächlich verkaufen, weil sie nicht alles selber brauchen. Sie bekommen Geld, sie können davon Schulbücher kaufen, die Bildung wächst. Das ist der eine Strang. Der zweite Strang, Natur. Die Wälder sind wieder intakter. Wasser wird gespeichert. Bei einer Trockenlandschaft mit einem anschließenden Starkregen schwemmt es eine riesige Flutwelle einfach nur das Erdreich weg. Hier wird das Wasser zurückgehalten. Die Kinder dort in der Region, wenn du da mal bist, die sind ständig unterwegs mit diesen orangen und gelben Plastikkanistern und schöpfen gewöhnlich aus völlig verdreckten Pfützen. Das ist erschreckend, wenn man das sieht. Wasser, was sie dann trinken, damit sie überhaupt etwas haben. Und in diesen Wäldern ist wieder gesundes Quellwasser, das die abschöpfen. Die Mangelernährung lässt nach. Die Menschen sind wieder gesunder und Wahnsinn. Lokal haben mir die Leute erzählt, und das kann ich physikalisch nachvollziehen, dass so ein Wald gibt. Gebiet natürlich Regen auch zurückhält und auch ein bisschen unterstützend aushilft. Das eigene Wasser wird in einen Kreislauf gebracht. Es regnet häufiger, nicht mehr so stark. Und am Ende freuen sich ganz viele Menschen darüber, dass es Toni Rinaudo gibt und ich auch.
Toni Rinaudo und sein Messer. Ja. Du bist ja ganz viel rumgekommen. Welche Rolle spielen so einzelne Persönlichkeiten, wenn es ums Bessermachen geht? Also inwiefern kann einer wirklich was bewegen?
Also das ist für mich so faszinierend. Wir Menschen, wir konzentrieren uns immer auf eine Persönlichkeit, die mit einer tollen Idee besticht, die das umsetzt. Wir gucken da drauf, wir lassen uns mitnehmen von einer Begeisterung, dieser Das-will-ich-auch-Effekt. Und dann kann man ganz anders mitmachen, als wenn man theoretisiert. Wenn wir also in langen, ausschweifenden Sätzen, ich neige ja manchmal selber dazu, die zu produzieren, aber wenn wir in langen, ausschweifenden Sätzen theoretisch sagen, was müsste man, was könnte man, das ist immer ganz schwer zu fassen. Wenn man aber zugucken kann, wo haben Menschen welche Ideen, dann kann das diese Begeisterung klar machen. Dann kann auch jeder Einzelne plötzlich sehen, entweder wenn ich da irgendwo mitmache, also sich mit Leuten, mit Gruppen in Verbindung zu setzen, die konkret vor Ort etwas machen. Wie kann ich dort mitwirken? Viele Menschen sind einfach unsicher. Sie haben das Gefühl, Mensch, da müsste sich was verändern, aber was soll ich denn als Einzelner dazu tun? Klar, ich kann mein Verhalten ändern. Will ich dann nicht immer und deswegen mache ich es manchmal nicht und mache immer genau dann die Ausnahme, wenn die Frage ansteht. Das ist sehr menschlich. Ne? Ich sollte jetzt diese Flugreise nicht machen, aber na, in diesem Fall mache ich eine Ausnahme, mache sie doch und dann sitze ich im Flieger und schäme mich. Das ist das Flugschämen. Kognitiv sehr dissonant, das ist typisch. Aber viele möchten ja wirklich etwas tun und mitmachen und dann Optionen sehen, ob das Toni und so ein Effekt ist, der ansteckend ist, ob das aber auch bei uns im Land solche Dinge sind wie Urban Gardening, was kann man nicht alles in Städten machen, wenn man sie ergrünen lässt. Ich selber habe für mich das als große Challenge erkannt, zu sagen, ich möchte mit öffentlichen Verkehrsmitteln quasi überall hinkommen. Das hat dazu geführt, ja, es braucht mehr Zeit und ja, ich mache auch manchen Fehler und ja, ich lande an manchen Stellen ein bisschen komisch und ich habe dann aber lustige Geschichten zu erzählen. Und auf der anderen Seite habe ich aber meine Autokilometer um gut 80% reduzieren können. Ich habe gesagt, ich mache einfach gar keine Inlandsflüge mehr. Ich gucke also auch gar nicht mehr und fahre seit 4 Jahren nur noch mit dem Zug, wenn ich irgendwo hin muss. Es geht, es ist möglich. Ich kann da drin sitzen, ich kann arbeiten und ich kann aus Dingen, die ich im ersten Moment gar nicht so sehe, plötzlich für mich, und das kann eben jeder andere auch, wenn er so einen Leuchtturmmenschen vor sich hat, der ihm zeigt oder ihr zeigt, Mensch, das könntest du machen, wenn man diese Herausforderung annimmt. Ich sehe heute in meinem Zugfahren eine wunderbare Entschleunigung. Und tatsächlich, die Bahnen kommen an. Ja, sie sind manchmal zu spät und es ist manchmal sehr ärgerlich. Gebe ich alles zu und die können wirklich auch was besser machen. Aber wenn ich jetzt im Auto sitze und bin auf der Autobahn und stehe im Stau, dann bin ich doch auch nicht pünktlich. Ich habe nur selber keinen Fahrplan, deswegen beschwere ich mich nicht so oft gegen meinen eigenen Fahrplan.
Selbstverantwortlich.
Ja, aber das sind alles so Sachen. Und wenn man die als Herausforderung annimmt und plötzlich sitze ich in Bussen, das ist manchmal sehr lustig, wenn ich dann angesprochen werde, Herr Plöger, Sie fahren Bus. Da frage ich mich immer, ja, warum fahre ich denn nicht Bus? Also was ist denn an mir dran, warum ich nicht Bus fahren sollte? Und das ist manchmal ganz niedlich, was die Leute dann so mir plötzlich erzählen und dann gibt es einen tollen Austausch und ich sage dann, ja, ich habe jetzt hier in dieser App versucht, muss dann leider 30 Apps irgendwie haben und wünsche mir manchmal, warum gibt es eigentlich nicht eine, wo ich nur was reinrücke.
So dran gearbeitet jetzt.
Es gibt all diese Dinge. Also es gibt so viel und da anpacken, Lust haben, Challenge sehen, das geht.
Ja, was ich gerade ganz interessant finde, weil ich habe dieses Bild nochmal vor Augen, das du am Anfang erwähnt hast, dass du manchmal das Gefühl hast, du sitzt da und schaust dir einen dystopischen Actionfilm an, wo die Welt untergeht und beobachtest das alles. Und ich habe vorhin kurz gedacht, in diesem Film kommt aber am Ende ja meistens ein Superheld und rettet sie alle. So, wie ist das denn jetzt im wahren Leben? Wo sind denn die Superhelden? Und ich glaube, wie du das sagst, die Superhelden sind wir eigentlich alle. Also jeder muss dazu beitragen, dass am Ende der Film ein Happy End nimmt.
Genau, also der Film nimmt immer einen anderen Verlauf, weil der ist ja auch kürzer. Also in 90 Minuten werden wir die Welt nicht retten. Und selbst wenn es ein zweistündiger Film ist, wird es natürlich nicht gehen. Und der Film hat natürlich auch ganz viel Fantasie und der muss ja auch eine Geschichte erzählen. Die Welt erzählt auch eine Geschichte, aber die ist viel komplexer. Ich glaube, diese Leuchtturm-Menschen, sage ich jetzt mal, ob Männlein oder Weiblein, das sind die, die anstecken können. Aber am Ende ist das im Grunde genommen wie so ein Motor anwerfen. Ne? Ich brauche erstmal eine Energie, die ich reinstecken muss, um Leute quasi anzustecken. Ein Moment, ein bisschen blödes Wort in der Corona-Pandemie. Aber ich meine es positiv, im Sinne von anzustecken, auch Lust zu gewinnen an Veränderung. Es ist ja wirklich so, wenn wir meinen, dass wir den Wohlstand, den wir erworben haben, und den haben wir leider nun mal vielfach durch Ausbeutung von Menschen oder auch Natur erworben. Das müssen wir wirklich konstatieren und ehrlich zugeben. Wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, ich bin ein großer Fan von Wohlstandserhalt, ich möchte auch Wohlstand. Wenn wir den auf neue Beine stellen, also diese Transformation haben, dann haben viele Menschen Ängste vor Veränderung. Ob die begründet sind oder nicht, sie haben sie zunächst mal und sind deswegen vorsichtig, entwickeln manchmal ganz eigene Narrative. Aber Menschen dann mitzunehmen, indem man zeigt, guck mal, das geht, in kleinen Schritten nach ein paar Vorbildern anzufangen, dann verliert man die Angst vor dieser Transformation. Klar, es geht am Ende langsamer, als wir das müssten. Aber wenn wir gar nicht anfangen, geht es noch langsamer beziehungsweise gar nicht. Das heißt, dieses Losmachen, dieses Anfangen ist für mich so dieser Zündfunke. Aber es wird dann nicht wie in dem Film laufen, irgendwie ein Held rennt durch die Gegend und macht ganz großartige Dinge, weil dann eine Ursache und eine Wirkung da ist und dann wird die Ursache irgendwie zerstört und dann ist da der erfolgreiche Held und alle sind zufrieden. Hier wird es so sein, wenn sich ganz viele Menschen anstecken, wenn auch der Druck der Öffentlichkeit auf die Politik, die da manchmal hinterherhinkt, wenn der wächst und wächst und wenn unsere Lust wächst, dann können wir das übertragen und können am Ende einen Erfolg verbuchen gegenüber der Tatsache, dass wir nichts tun. Und ich habe zum Beispiel es sehr bemerkenswert gefunden, das war, als noch die Ampelparteien in den Sondierungsgesprächen waren. Da gab es eine Umsetzungsinitiative für mehr Klimaschutz. Da haben Großkonzerne, aber auch mittelständische Unternehmen sich hingesetzt, 69 Stück, und haben der Politik in die Bücher geschrieben, bitte macht klarere Bedingungen, klare Rahmenbedingungen für den Klimaschutz. Da geht es nämlich um die schlichte wirtschaftliche Frage, worein können wir in Zukunft investieren? Und darüber brauchen, wenn man ökonomisch denkt, Firmen eine Klarheit. Das ist absolut notwendig und deswegen braucht es klare Rahmenbedingungen, unter denen investiert werden kann. Wenn wir ein ständiges Hin und Her erleben, heute sagen wir so, morgen sagen wir so, dann gibt es auch niemanden, der den Mut hat zu investieren, weil er sagt, ja, das geht ja im Zweifel vollkommen schief. Dann sitze ich auf dem falschen Dampfer. Und diese Angst muss man nehmen. Das macht man, indem man auch als Wirtschaft die Politik hinter sich herzieht und klar macht, nein, ihr verliert keine Wahlen, wenn ihr klar ansagt, wo es hingehen soll, sondern ihr gewinnt am Ende vor allen Dingen die Wirtschaft.
Das bedeutet, die Wirtschaft hat eigentlich weniger Angst als die Politik. Die wissen schon, dass man da jetzt dringend und schnell handeln muss.
Vielleicht ein Satz, die Wirtschaft, das ist auch immer so schwierig, nicht? Es gibt,
ja.
ich lerne durch
einige Unternehmen.
Ich bin ja viel unterwegs und halte auch Vorträge über diese ganzen Themen und ich lerne dabei, es gibt so unterschiedliche Menschen, auch viele Familienunternehmen oder auch die sich dann weiterentwickelt haben zu großen mittelständischen Unternehmen, wo teilweise im Vorstand und als Geschäftsführer Leute im Einsatz sind, die so tolle Ideen haben, denen das so wichtig ist, die so viel investieren, die so viel bereit sind zu tun, dass man absolut fasziniert ist. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die einfach nur versuchen, ihren Profit zu steigern und alles andere ist egal und dann wird Greenwashing getrieben. Man muss in jedem Einzelfall gucken, das ist höchst unterschiedlich, diese Gemengelage. Deswegen ist es immer schwer, das zusammenzufassen. Aber das macht das System so komplex. Es gibt wirklich so unterschiedliches Agieren von Menschen. Das müssen wir durch Rahmenbedingungen in den Griff bekommen.
Genau, Rahmenbedingungen und Standards braucht es, damit man sich orientieren kann in dem Ganzen. Sven, sag mal, ich danke dir. Ich danke dir für dein Gespräch. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt über sehr viele Aspekte gesprochen hier. Ich habe auch noch mal einen Basiskurs Meteorologie bekommen. Also vielen Dank, Sven Flöger. Wetter- und Klimaexperte, über den Unterschied zwischen Wetter und Klima haben wir auch schon gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Anja, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Also ich habe noch so im Kopf, habe ich noch so 6 kleine Stündchen, wo ich noch Bericht erstatten könnte. Das machen wir dann einfach beim nächsten Mal.
Vielen ich wollte gerade sagen, ich lade dich sehr gerne nochmal ein.
Alles klar.
Danke dir.
Danke dir.
Danke. Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima, ist eine Produktion der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und wir freuen uns übrigens über Anregungen, über Lob, Kritik, eigene Ideen zum globalen Klimaschutz. Einfach hier kommentieren. Vielen Dank. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.